Deutschlandfunk Kultur Religionen.
2006 war nicht nur das Jahr des Sommermärchens mit der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land, es war auch ein Jahr, in dem die evangelische Kirche in Deutschland für internen Wirbel gesorgt hatte. Unter dem Motto Kirche der Freiheit sollte ein Impulspapier zeigen, wo die Kirche steht und wie sie ihre Zukunft in Zeiten von Kirchenaustritten sichern kann. Man könnte sich ein wenig wie in einer Zeitmaschine fühlen, denn ab dem kommenden Samstag beriet die EKD-Synode wieder über diese Fragen, diesmal unter der Überschrift Kirche auf gutem Grund. Meine Kollegin Kirsten Dietrich hat damals die Debatten verfolgt und beobachtet für uns auch diesmal das wegen der Corona-Pandemie rein virtuelle Treffen, das von einer Personalie überschattet wird. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hat bekannt gegeben, dass er im nächsten Jahr nicht wieder für das Amt kandidieren wird. Überrascht Sie diese Entscheidung?
Ehrlich gesagt, ein bisschen schon, weil Heinrich Bedford-Strom wirkt nun so überhaupt gar nicht amtsmüde. Also der hat ja geradezu mit seinem Thema, mit der Beteiligung der evangelischen Kirche an der Seenotrettung für Geflüchtete im Mittelmeer, so sein Thema gefunden, mit dem er in die Öffentlichkeit tritt. Dazu eben wird diese Zukunftsdebatte eröffnet. Das ist ja jetzt nicht gerade ein klassischer Schritt, wenn man am Ende einer Amtszeit steht. Und andererseits, wenn man da mal auf die Zahlen guckt, dann macht das tatsächlich wieder Sinn, denn die Amtsperiode von Heinrich Bedford-Strom als Ratsvorsitzender endet 2021, also nächstes Jahr. Ratsvorsitzender ist traditionell jemand, der auch eine Landeskirche leitet und in Bayern ist er noch bis 2023 Bischof. Dann wäre er 63 und da müsste man irgendwie überlegen, entweder hört er dann frühzeitig als Ratsvorsitzender auf oder wird nochmal Bischof in Bayern und hört da dann vielleicht mit dem Erreichen des Pensionsalters früher auf. Also es ist tatsächlich sinnvoll, jetzt abzutreten und zu sagen, okay, die Nachfolgefrage ist eröffnet.
Ja, die Flüchtlingsfrage haben Sie angesprochen. Das war ja ein Thema, bei dem sich Heinrich Bedford-Strom sehr profiliert hat. Wie bewerten Sie aber insgesamt seine Amtszeit?
Ja, die Geschichte mit diesem Boot zur Seenotrettung ist tatsächlich so ein typisches Heinrich Bedford-Strom-Thema, glaube ich, und steht dafür das, wo er wirklich groß ist, nämlich das ist Begeisterung. Er steht wirklich für das, was er in der Öffentlichkeit als Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland vertritt und das nimmt man ihm auch unbedingt ab. Also er ist begeistert, egal wie klein der Anlass ist oder wie groß der Anlass ist. Also sei das mit Barack Obama am Brandenburger Tor oder wenn ein Schiff zur Seenotrettung eingesetzt wird oder wenn irgendwo in einer kleinen Landeskirche irgendwo ein besonderer Gottesdienst gefeiert wird. Also er steht wirklich für das, was Kirche ist. Was dabei vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist oder was nicht sein Fokus ist, sind so die grundsätzlichen inhaltlichen Fragen, mit denen Kirche auch vorangetrieben wird. Also ich fand, dafür war sehr symptomatisch so dieses doch relativ enttäuschende Reformationsjubiläum 2017, wo eigentlich außer der Freude über 500 Jahre Martin Luther inhaltlich gar nicht wirklich viel passiert ist, obwohl sich das viele erhofft haben. Also das ist so eine Mischung, aber er ist auf jeden Fall als Ratsvorsitzender perfekt, als freundliches, offenes, zugewandtes Gesicht für eine Öffentlichkeit, die halt Kirchen zunehmend skeptisch gegenübertritt. Und da ist er kommunikativ und ansprechbar.
Um inhaltliche Fragen, die die Kirche voranbringen soll, geht es natürlich jetzt bei der kommenden EKD-Synode, die die ganze evangelische Kirche in Deutschland betrifft. Ich habe vorhin von einer Zeitmaschine gesprochen. Fühlen Sie sich als Journalistin, die die Wege der EKD verfolgt, auch so ein bisschen ins Jahr 2006 zurückversetzt?
Naja, nicht ganz. Also ein bisschen schon, da haben Sie recht, dieses Bild mit der Zeitmaschine ist klasse, weil wirklich die gleichen Fragen, die dort gestellt wurden, tauchen jetzt wieder auf. Nur 2006 waren diese Fragen noch brandneu. Also mit der Frage, was denn wirklich der Mitgliederschwund für die Kirche bedeutet, hatte man sich vorher noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt. Das gab da immer noch Debatten, ob diese Prognosen und Zahlen überhaupt stimmen. Es wurde dem Reformprojekt damals durchaus vorgeworfen, ein zu schwarzes Bild zu zeichnen. Und das würde heute niemand mehr vorwerfen, weil die Zeichen einfach so eindeutig sind, dass die Kirche Mitglieder verlieren wird, dass sie Finanzen verlieren wird, dass sie um Einfluss in der Gesellschaft ringen muss. Was ein bisschen anders ist zu damals. Damals hatte das Reformprojekt mit Wolfgang Huber, dem damaligen Ratsvorsitzenden und Bischof von Berlin-Brandenburg, einfach so eine treibende Kraft, eine Persönlichkeit, die das wirklich vorangetrieben hat und der das so mit einem ganz starken positiven Impuls auch versehen hat. Der gesagt hat, okay, das sind die Zahlen, die nehmen wir als Herausforderung und wenn wir jetzt an den entscheidenden Stellschrauben drehen, dann wird die Kirche auf den wachsenden Bedarf nach Religion auch reagieren und wird wachsen. Also wachsen gegen den Trend war so ein Stichwort. Das ist eine Haltung, die finde ich jetzt heute 2020 nicht mehr so sehr.
Das hört sich alles ganz spannend an, hört sich fast an wie ein Ökonom, der das sagt, wir müssen wachsen gegen den Trend. Was ist denn seitdem passiert wachsen gegen den Trend. Das hat natürlich nicht geklappt. Aber was hat sonst geklappt oder was hat auch nicht geklappt?
Man könnte sagen, es ist alles und nichts passiert. Also was sich verändert hat, ist tatsächlich, dass man seitdem kirchliche Leistungen als etwas wahrnimmt, an dem man gezielt arbeiten kann. Also man kann die Qualität eines Gottesdienstes verbessern. Man muss das nicht nur der unwiderstehlichen Persönlichkeit des Ortspfarrers überlassen. Also es gibt ein Zentrum für Predigtqualität, es gibt Zentren für Kirche auf dem Land. Also es gibt verschiedene Punkte, an denen wirklich an kirchlicher Arbeit gestellt, gearbeitet, geschraubt wird. Konkret hat sich in Sachen der strukturellen Fragen und Herausforderungen tatsächlich nach meinem Eindruck relativ wenig verändert. Dieser Elan ist ein bisschen ausgesessen worden. Die Pfarrstellen, die reduzieren sich heute, weil entweder die Kirchenmitglieder gehen oder die Pfarrpersonen fehlen. Aber das liegt nicht unbedingt an einer Planung, die da ein großes Konzept dafür hätte. Und die Landeskirchen sind auch noch fast alle da. Also tatsächlich wirklich an der fassbaren Gestalt der Kirche hat sich wenig verändert.
Und wie soll das jetzt passieren? Wie will sich die Kirche konkret für die Zukunft wappnen? Was sind so die Kernpunkte des Papiers jetzt?
Ja, da hat man tatsächlich einen ganz anderen Schwerpunkt. Es tauchen fast keine Zahlen auf, wo in dem alten Papier mit Zahlen nur so um sich geworfen wurde, mit Taufquoten, mit Gemeindegrößen, mit allem Möglichen. Da tauchen jetzt ganz wenige Zahlen auf, also konkret bei Einsparungen tatsächlich nur, dass man 15% bei der kirchlichen Verwaltung einsparen will und die dann in nach vorne weisende Projekte einspeisen will. Jetzt in dem Papier, in den Leitsätzen für eine aufgeschlossene Kirche, wie das überschrieben ist, dieses Papier Kirche auf gutem Grund, da geht es mehr um eine generelle Haltung. Es geht um eine Kirche, die auf Individuen eingeht, die eine individualisierte Gesellschaft ernst nimmt und wahrnimmt und die versucht, dort Angebote zu machen, die eben nicht mehr nur das fertige, schon immer angebotene Programm der Kirche sind, sondern das versucht, auf die Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen. Und das bleibt tatsächlich notwendigerweise vielleicht ein bisschen vage, was die konkrete Umsetzung angeht, sondern es geht mehr so um eine Haltung, also den oder die Einzelne in ihrer Entscheidung, in ihrer völlig freien Entscheidung, ob er oder sie einer Kirche angehören möchte, also ob sie überhaupt Mitglied werden möchte, ernst zu nehmen und dann was Passendes anzubieten.
Das hört sich sehr vage, wie Sie sagen, an, auch ein bisschen spirituell. Aber im Kern geht es doch auch um harte Finanzfragen. Wenn wir einmal gucken, 2006 war noch jeder dritte Deutsche in der evangelischen Kirche. Jetzt ist es nur noch jeder vierte. Die Steuereinnahmen sind dank der guten Konjunktur zwar noch gestiegen, aber davon ist ja nicht auszugehen. Man muss ja davon ausgehen, dass die Steuereinnahmen über die nächsten 10, 20 Jahre sinken werden. Und in der Corona-Krise muss die Kirche auch mit den Finanzen ringen? Wie will die Kirche das bewältigen? Da muss sie doch eigentlich auch die Strukturen ändern, oder?
Ja, sie muss Strukturen ändern, aber das ist tatsächlich nicht der Schwerpunkt von dem vorliegenden Papier. Das vorliegende Papier möchte, so nehme ich es wahr, erstmal Menschen überhaupt für die Kirche gewinnen und es denen möglichst einfach machen, sich als der evangelischen Kirche in welcher Form auch immer zugehörig zu fühlen. Und dann ist die Hoffnung dabei, dass das auch dazu führt, dass die Leistungen der Kirche dann getragen werden. Also es ist immer wieder die Rede davon, dass man Kooperationen eingehen will, dass man Partner sucht, dass man ökumenisch sucht, dass man aber auch außerhalb der christlichen Religion sucht, dass man in der Gesellschaft Verbündete sucht und dass man sich da Bestehendem anschließen möchte und da seinen Input geben möchte. Und es ist die Rede davon, kirchliche Arbeitsfelder zu konzentrieren, also zu sagen, wir müssen uns auch nicht mehr zu allem äußern, sondern wir wollen uns nur zu den Punkten äußern und in der Öffentlichkeit engagieren, die auch wirklich uns betreffen. Also das heißt, es ist so ein bisschen so eine Selbstzurücknahme, so eine Suche nach dem Inneren, nach dem Kern und dass man das darum strukturiert.
Eine wichtige Frage, die 2006 in dem Papier stand. Damals hieß es, man wolle eigentlich bis 2030 nur 8 bis 12 Landeskirchen anstreben. Momentan sind es 20. Das ist ja eine große Strukturfrage. Und die Corona-Zeit hat ja gezeigt, der Föderalismus kann auch ein Problem sein, wenn es um Entscheidungen geht. Und so ist es auch in der evangelischen Kirche, denn die EKD hat als Dachorganisation nicht so viel Einfluss. Da gibt es doch wahrscheinlich damals wie heute Widerstände, oder?
Ja, es hat sich ja nicht so viel getan, was den Rückgang der Landeskirchen angeht. Es sind gerade mal 2 fusionierte Kirchen entstanden, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die Nordkirche. Das Problem ist, glaube ich, dass bei diesen Fusionen diejenigen, die das beschließen müssten, sind die, die auf der Ebene der Landeskirchen arbeiten. Also die müssten eigentlich aus Überzeugung ihre eigene berufliche Grundlage wegreformieren. Das ist schwierig und es wird dann halt immer gern betont, dass man doch die regionale Prägung, dass die so wichtig sei für die Kirchen und dass eben Christentum in Bayern was anderes ist als Christentum in Schaumburg-Lippe. Ich glaube wirklich, dass da eigentlich das beste und größte Einsparpotenzial ist. Es gibt dazu ja noch die beiden Kirchenbünde, Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche und Union der Evangelischen Kirchen. Da weiß selbst innerhalb der Kirchen kaum jemand noch, wofür die da sind. Also auf dieser Verwaltungsebene gäbe es tatsächlich eine Menge einzusparen. Und das wäre auch in Übereinstimmung mit den Leitsätzen, die ja andererseits immer wieder betonen, die digitale Welt ist eine, die wir viel stärker beackern müssen, wo wir noch fast gar nicht präsent sind. Und da fragt niemand nach der Zugehörigkeit zu einer Landeskirche.
Wie schwierig ist es denn aus Ihrer Sicht, zwischen wirtschaftlichen Nöten und Zwängen auf der einen Seite und geistlichen Ideen auf der anderen Seite einen Spagat zu schaffen, der die Kirche mit solch sehr traditionellen Strukturen und spirituellen Grundpfeilern überhaupt zu reformieren?
Ja, das ist tatsächlich ein schwieriger Spagat. Also, und das ist das, was die evangelische Kirche, glaube ich, ziemlich zerreißt eigentlich, weil es auf der einen Seite heißt, wir müssen weg von dieser Vereinskirche, von dieser Ortskirche, die eigentlich nur noch einen Bruchteil derer erreicht, die wirklich Kirchensteuer zahlen. Wir müssen attraktiv werden für die, die irgendwie gerade für ein momentanes Sinnbedürfnis oder für Lebensprobleme oder für was auch immer etwas suchen und noch gar nicht wissen, dass die evangelische Kirche ihnen dafür was anbieten könnte. Und die Frage ist eigentlich, wie die Mittel für diese Suche frei werden. Denn wenn man sich darauf konzentriert, muss man fast notgedrungen die Ortsgemeinde in der Fläche vernachlässigen. Das sind aber diejenigen, die die Kirche tragen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Da hat noch niemand eine Lösung dafür. Es ist eben die Frage, wird die evangelische Kirche stärker in Richtung einer Bekenntniskirche gehen, wo Menschen wirklich wegen der Überzeugung mit dabei sind, damit den Freikirchen vielleicht ähnlicher, wo wirklich die persönliche Überzeugung da ist, oder ob sie weiter die Agentur für die Sinnfragen bleibt, die manchmal im Leben auftauchen, die aber keine besondere Anstrengung von ihren Mitgliedern verlangt.
Was erwarten Sie denn, was bei der EKD-Synode am Ende herauskommt und vor allem, wie es danach dann weitergehen könnte?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein offener Prozess. Ich bin da sehr unsicher. Das eine ist, dass es eine große Begeisterung für alle Möglichkeiten des Digitalen gibt, nachdem man in der Corona-Krise, als auch die Gottesdienste verboten waren, gute Erfahrungen mit den Abrufzahlen für digital gestreamte Gottesdienste macht. Da ist die Frage, was daraus wird, also wie man damit weiterarbeitet, ob man das wirklich schafft, das zu neuen Angeboten zu entwickeln. Die Kirche versucht das. Und wenn sie da konsequent weitergeht, da könnte sich, glaube ich, wirklich etwas entwickeln. Und ansonsten, glaube ich, wird das eine große Debatte wirklich darum gehen, welche Rolle die Gemeinden vor Ort spielen. Also es wird einen Kampf um die Kirche im Dorf geben. Die Frage, was eigentlich die Pfarrerin, der Pfarrer vor Ort noch macht, welche Bedeutung die haben, ob auf die immer mehr Aufgaben kommen oder ob die wirklich entlastet werden können. Mein Gedanke ist, dass es vielleicht hilft, dass die evangelische Kirche sich für ihre Synode, also für ihr Parlament, eine radikale Verjüngungskur vorgenommen hat. Also jede Landeskirche muss einen bestimmten Anteil jüngerer Delegierter schicken. Ich hoffe, dass das die Diskussion verändern wird und an diesen Leitsätzen für die Zukunft, da haben ja auch tatsächlich ausgewählte jüngere Synodale mitgeschrieben.
Also, Sie gehen ein bisschen hoffnungsvoll als Beobachterin in diese EKD-Synode.
Ja, ich bin einerseits hoffnungsvoll, weil ich glaube, der Ernst der Lage, der ist in der Kirche jetzt wirklich auch in der evangelischen Kirche bei jedem und jeder angekommen. Also die Tatsache, dass es nicht mehr darum geht, dass man vielleicht als Kirche in der Öffentlichkeit einfach nicht mehr gefragt ist, sondern teilweise wirklich sogar auch abgelehnt wird. Also und die Frage ist, wie kann eine Kirche da authentisch, glaubwürdig und plausibel sein? Eben zum Beispiel vielleicht mit so etwas wie humanitären Einsätzen in der Seenotrettung, wenn da niemand anders sonst aktiv wird. Auf der anderen Seite ist jetzt schon klar, dass es auch Auseinandersetzungen um das notwendige Sparen geben wird, was damit auch verbunden ist, dass man eben weiter handlungsfähig in der Öffentlichkeit ist. Also es gibt jetzt schon Auseinandersetzungen zum Beispiel um das evangelische Zentrum Männer und Frauen, das gestrichen werden soll und die Frage, ob diese Arbeit nicht vielleicht anderswohin ausgelagert werden kann. Also das heißt, je konkreter jetzt mit der Synode die einzelnen Kürzungsvorschläge werden, desto erbitterter werden die Debatten darüber. Und dann ist eben die Frage, ob man dann doch wieder bei den einzelnen Projekten, bei den einzelnen Strukturen hängen bleibt oder wirklich so etwas wie ein Ruck oder wie ein Blick nach vorne durch die Kirche gehen kann.
Einschätzungen zur anstehenden EKD-Synode und dem Reformprozess in der evangelischen Kirche in Deutschland von meiner Kollegin Kirsten Dietrich. Besten Dank dafür.